Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Derzeit befindet sich der Papst, wie gesagt, auf seiner Reise in die Demokratische Republik Kongo. Und er wird heute weiterreisen in den Südsudan. Eine Reise, mit der er einer Linie treu bleibt, die er schon zum Antritt skizziert hat, nämlich an die Ränder der Welt zu reisen. Wofür er bis heute durchaus Popularität genießt. Auch wenn sich inzwischen nicht wenige von ihm auch enttäuscht zeigen. Nicht zuletzt hier in Deutschland. Dort kommt ja die Kritik vor allem von denjenigen, die den synodalen Weg vorantreiben, also den innerdeutschen Reformdialog. Und den der Papst immer mal wieder deutlich gemacht hat, dass er für die Reformen, über die da diskutiert wird, eigentlich keine Zukunft sieht. Und dann kommt der Druck, wenn man so will, auch von der anderen Seite, von den konservativen Kräften, die wiederum die vom Papst initiierte Weltsynode rundweg ablehnen. Und wenn da jetzt die Rede ist vom Ausschlag, der ein bisschen stört, dann betreiben wir jetzt im Folgenden Anamnese. Und zwar mit Lukas Wiegelmann, Kirchenexperte bei der Zeitung Die Welt. Er hat zuvor aus dem Vatikan berichtet für die Herder-Korrespondenz und jetzt ist er am Telefon. Guten Morgen, Herr Wiegelmann.
Guten Morgen, Herr Schulz.
Herr Wiegelmann, schauen wir uns doch erstmal diese Metapher an. Ausschlag, der nur ein bisschen stört, das ist ja auch ein bisschen frech. Also Kritik als Ausschlag, als Krankheitssymptom zu bezeichnen, im gleichen Atemzug ist auch ein bisschen klein zu reden, nach dem Motto, stört, zum Arzt muss ich jetzt aber auch nicht deswegen. Wie bewerten Sie das?
Also zunächst einmal kann man froh und dankbar sein, dass der Papst sich eine Fähigkeit doch in jetzt fast 10 Jahren Pontifikat erhalten hat, nämlich dass er abseits der gestanzten Formulierungen und der Routinen formulieren kann und dass ihm immer mal wieder eine grelle Sache in den Sinn kommt, die er dann auch vollkommen unbekümmert ausplaudert. Das ist ja tatsächlich inmitten der ritualisierten Sprache des Vatikans eigentlich ein Lichtblick und gleichzeitig bleibt es eben auch hängen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er sich aus dem Bildfeld der Medizin bedient. Ganz berühmt war ja mal seine Formulierung von den 15 Krankheiten, die die Kurie befallen hätten. Und ganz berühmt unter diesen 15 Krankheiten wiederum war der spirituelle Alzheimer. Also das macht er gerne und er provoziert damit auch gerne. Ob er mit der Metapher jetzt eher abwiegeln oder eher aufbauschen wollte, also Ausschlag ist einerseits irgendwie nicht so schlimm, andererseits natürlich auch sehr hartnäckig, man kann die Metapher so und so drehen, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, man muss da die Exegese nicht zu weit treiben, ob er es damit eben größer oder kleiner machen wollte. Klar ist, es nervt ihn, die Kritik, und er kriegt sie mit. Es kommt direkt bei ihm an und er wehrt sich, er beißt zurück.
Da ist ja jetzt viel die Rede von Konflikten zwischen Reformern und Konservativen. Vor allem, dass eben diese Konflikte, ich habe das so ähnlich gerade auch selbst formuliert, dass diese Konflikte offenbar jetzt aufbrechen. Aber eigentlich habe ich mich gefragt, warum sollen diese Konflikte bis eben zum Tod von Benedikt XVI. Tatsächlich unter dem Deckel geblieben sein und warum soll es jetzt keine Zurückhaltung mehr geben? Wie erklären Sie das?
Ich kann das gar nicht feststellen, dass das jetzt irgendwie mehr würde. Natürlich ist die Nachrichtenlage so, dass man jetzt etwas genauer auf den Vatikan schaut, einfach weil eben Benedikt jetzt gestorben ist. Und da sind manche Wortmeldungen eben jetzt nochmal besonders unter Beobachtung. Aber es gab seit Beginn dieses Pontifikats immer wieder auch Querschüsse. Es gab ein ganz umstrittenes Buch, Il Papa Dittatore zum Beispiel, der Diktaturpapst oder Diktatorenpapst. Ein ursprünglich anonymes Buch, wo also ganz harsche Kritik am Regierungsstil von Jorge Mario Bergoglio Franziskus geübt wurde. Es gab immer wieder Debatten und kritische Wortmeldungen, etwa von Kardinal Gerd Müller, dem deutschen früheren Präfekt der Glaubenskongregation. Es ist nicht so, dass das jetzt was völlig Ungeheuerliches und Neues wäre. Und es würde mir auch gar nicht einleuchten. Solange Benedikt XVI. Noch gelebt hat, hat man eigentlich sich dessen Alterssitz immer so vorgestellt wie eine Pilgerstätte für konservative Kräfte, die, wenn sie in Rom waren, dann auch immer dorthin geeilt sind und sich an ihm und an seinem Beispiel aufgerichtet haben und um seiner Willen auch ihren Kurs da weiter vorangetrieben haben. Warum jetzt der Tod von Benedikt seinerseits wieder der Bewegung Auftrieb geben soll, das leuchtet mir nicht ein. Es gibt die ganze Zeit Flügelkämpfe in der Kirche und es gibt sie sicherlich in diesem Pontifikat mehr als noch früher, weil Papst Franziskus eben die Leute dazu anstachelt, sagen wir mal, auch ihre Kritik zu formulieren und sich ihre eigenen Gedanken zu machen.
Was motiviert denn zum Beispiel jemanden wie Georg Genswein, also den Privatsekretär des verstorbenen Papstes, was motiviert den, mit einem Buch querzuschießen, was dann auch so einen, ich sag mal, polemischen Titel wie trägt wie Nichts als die Wahrheit? Sind es tatsächlich inhaltliche Differenzen, verletzte Eitelkeiten? Wie erklären Sie es?
Also ich glaube, ein Enthüllungsbuch oder ein Wahrheitsbuch zu veröffentlichen speist sich immer aus verschiedensten Motivationen, von sicherlich auch persönlichem Ehrgeiz oder dem Wunsch, selber gehört zu werden, bis hin aber auch um das Ringen um die Wahrheit irgendwie weiter zu forcieren. Ich glaube schon, dass Erzbischof Genswein den Eindruck hat, dass sein großer Mentor Papst Benedikt XVI. In der Öffentlichkeit nicht richtig dargestellt worden ist und dass er deswegen immer den Eindruck hatte, ich muss dem mal etwas dagegen halten. Aber was jetzt die Zwischentöne gegenüber Papst Franziskus betrifft, das ist sicherlich auch persönliche Verletztheit und das Gefühl, zurückgesetzt worden zu sein, weil Erzbischof Genswein eben ja unter Franziskus seinen Job verloren hat.
Jetzt kommt der Druck, wie gesagt, ja von beiden Seiten. Die einen kritisieren sozusagen den Reformeifer, die anderen sprechen ihm den Reformwillen ab. Sitzt er tatsächlich zwischen allen Stühlen oder ist das tatsächlich unsere, ich sag mal, sehr deutsche Perspektive, weil wir ja hier eben den synodalen Weg haben, also der ja als so eine Art paralleler Reformdialog in Deutschland existiert?
Das ist wirklich eine ganz reizvolle Frage und die wird auch, glaube ich, bis zum Ende des Pontifikats immer weiter gestellt werden. Alle sind sich einig, der Papst will Disruption und der Papst will Dezentralisierung und der Papst will, dass eben alle Kräfte in der Kirche mehr sich äußern und regen können. Aber wenn man dann eine große Aufregung geschaffen hat und überall also die Fronten dann aufbrechen, auf welche Seite würde er sich denn dann im Zweifelsfall schlagen? Dann wird immer beschrieben, dass er als Jesuit eben sehr lange sich selbst bedeckt hält und eben sehr lange nicht zu erkennen gibt, auf welcher Seite er steht. Aber ich glaube schon, unter dem Strich, die wenigen Entscheidungen, die er dann wirklich getroffen hat, deuten in die Richtung, dass er eher auf der Seite der Bewahrer steht. Denn es ist an konkreten Reformen, an konkreten Neuerungen in diesem Pontifikat praktisch nichts zu verzeichnen, außer einer Kurienreform, die sehr, sehr zurückhaltend ausgefallen ist und wirklich nur für Liebhaber neue Akzente gebracht hat. Aber ansonsten ist in den vielen Streitfragen, die wir auch in Deutschland so heiß diskutieren, nichts geschehen. Und wenn es zum Schwur kam, hat Papst Franziskus immer auf der Bremse gestanden.
Dann lassen Sie uns über sozusagen das andere sprechen, die Weltsynode. Von außen kann man das ja auch manchmal schnell durcheinander bringen. Weltsynode, auf der anderen Seite eben der synodale Weg in Deutschland. Aber die Weltsynode ist eben der Prozess, den der Papst selbst initiiert hat, mit dem Ziel, eine synodale Kirche, was ja eine dehnbare Zielsetzung ist. Warum ist diese Weltsynode so sehr unter Beschuss? Es gibt ja das Zitat von George Pell, also dem kürzlich verstorbenen Kardinal, der hat das bezeichnet in einem posthum veröffentlichten Schreiben als toxischen Albtraum. Warum diese aggressiven Beißreflexe, wenn es um die Weltsynode geht?
Ich glaube, das sind einfach politische Spiele gewesen, sind es auch noch. Die Weltsynode mal besonders grell und gefährlich zu malen und mal als absolut belanglos zu malen, je nachdem, auf welcher Seite der Kirche man steht und was man sich davon erhofft. Die Konservativen haben natürlich die große Sorge, dass bei diesem Ereignis erneut große Reformthemen in die internationale Debatte eingespeist werden. Eine alte konservative Erzählung ist ja, dass zum Beispiel der Zölibat oder mehr Einfluss für Frauen in der Kirche nur in einigen westlichen Ländern ein Thema sei und deswegen ist es denen nicht recht, dass man das auf internationaler großer Bühne diskutiert. Aber ich kann tatsächlich in der Praxis die Sorgen, die Kardinal Pell gehabt zu haben scheint, nicht verstehen, denn aus meiner Sicht wird die Weltsynode wenig Neuerungen bringen. Alles, was dort an Vorbereitungen bisher getroffen wurde und alles, was auch an Signalen aus Rom kam, deutete doch darauf hin, dass man eigentlich nur sehr allgemein über synodalen Geist, über aufeinander hören und miteinander unterwegs sein sprechen möchte. Also im Grunde einfach nachverbalisiert, was der Papst sowieso in den letzten Jahren die ganze Zeit schreibt und in Predigten sagt. Da wird nicht viel bei rauskommen und es ist eine, aus meiner Sicht, eine Prestigeveranstaltung ohne konkreten wirklich Sinn und Inhalt.
Es steht eine wichtige Nagelprobe für die Weltsynode ja kurz bevor. Gehen wir mal davon aus, dass es möglicherweise mehr werden könnte als ein Prestigeprojekt. Die sogenannte kontinentale Phase. Also in 7 kontinentalen Treffen werden sich die Bischofskonferenzen eben des jeweiligen Kontinents zusammensetzen und die europäischen Bischofskonferenzen, die kommen zusammen in Prag und zwar in der kommenden Woche. Wird man da zumindest schon mal erkennen können, wie die Konfliktlinien und vor allem auch die Mehrheiten im einen und im anderen Lager liegen werden?
Die Diskussion wird sicher in den Medien kommen und die Protagonisten der Weltsynode werden sich in der Öffentlichkeit natürlich äußern, sollen das auch, dürfen das auch tun, dafür ist es ja nun mal da. Aber gerade diese kontinentale Phase ist ja von vornherein unter große Vorbehalte gestellt worden aus Rom. Es gab vor einigen Tagen ein großes Rundschreiben zweier wichtiger Kardinäle, Greg und Hollerich heißen die, die sind mächtige Männer in Rom und insbesondere eben auch für die Weltsynode zuständig. Und die haben nochmal ganz klar gesagt, also wir möchten gerne über allgemeine Dinge sprechen, über eben, was ich gerade sagte, synodales Sein. Was soll das heißen? Wie kann die Kirche besser aufeinander hören? Aber wir möchten eben keine politischen Debatten haben. Wir möchten keine konkreten Streitthemen dort jetzt ausgewalzt wissen. Wir möchten nicht, dass die Weltsynode ein Vorwand wird, um die eigene politische Agenda voranzutreiben. Und gerade diese Formulierungen sind doch ziemlich aufschlussreich. Wir können immer davon ausgehen, dass Papst Franziskus davon wusste, das auch gebilligt hat, was die dort schreiben. Genau diese Formulierungen, keine Agenda, keine Politik, keine versteckten Kampagnen, das ist genau die Logik, die Papst Franziskus schon bei der Amazonien-Synode 2019 angeprangert hat, die ihn genervt hat, die er nicht will und an deren Ende er dann gesagt hat, gut, dann ändern wir eben gar nichts. Er hat immer diese Vorbehalte und diesen Argwohn, dass dort Leute zu den großen Veranstaltungen kommen, die von vornherein sagen, ich muss auf jeden Fall den Zölibat abschaffen, wir müssen auf jeden Fall dies und das und jenes an neuen Regelungen machen. Und das ist eben nicht das, was er will. Er möchte einfach gerne quasi ergebnisoffen zusammenkommen und dann abwarten, was der Heilige Geist der Synode sagt. Aber so läuft es eben in der Praxis nicht und deswegen wird sich nicht viel ändern.
Gefeiert an der Peripherie im Vatikan unter Druck und die Weltsynode als Prestigeprojekt. Darüber habe ich gesprochen mit Lukas Wiegelmann, Kirchenexperte bei der Zeitung Die Welt. Herr Wiegelmann, Dankeschön.
Ich danke Ihnen, wiederhören.